Wir begrüßen unseren Gast hier im Studio, Ruben Malina vom Asylzentrum Tübingen. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wir gratulieren dir auch noch zur Verleihung des Tübinger Menschenrechtspreises der Menschenrechtswoche. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank, vielen Dank.
Wie kam es dazu? Warst du überrascht?
Ich war tierisch überrascht. Wie es dazu kam, kann ich euch bis heute nicht erklären. Ich bin immer noch sehr baff, dass es überhaupt dazu kam. Und bin halt natürlich auch ungemein stolz, dass das Projekt ausgezeichnet worden ist. Und trage seitdem so ein kleines Hoch mit mir mit.
Ja, du hast es bekommen für ein Projekt, das du aktuell gerade durchführst. Das heißt, wie?
Das heißt PAST.
PAST. Was passt da?
PAST steht für Prävention und Selbstorganisation unter Schutzsuchenden in Tübingen. Das ist im Endeffekt Straßensozialarbeit für geflüchtete Menschen, die einen besonderen Beratungsbedarf haben. Der kann vielfältig sein. Also das kann gesundheitliche Gründe haben, das kann irgendwie andere Gründe haben, warum die Leute nicht zu ihren Beratungen gehen. Und ich versuche das so ein bisschen aufzufangen, den Leuten direkt zu helfen oder sie dann halt an adäquate Stellen zu vermitteln, und bin da so in der Zwischenschalte.
Wie sieht dein Alltag da aus?
Na, der Alltag sieht so aus, dass ich meine Runden drehe, vornehmlich so Europastraße, Anlagensee und Botanischer Garten, auf die Leute zugehe, mit den Leuten spreche, sie frage, ob sie irgendwelche Bedarfe haben, ob man ihnen mit allerhand helfen kann, und kommuniziere halt mit ihnen viel über das Leben in der Öffentlichkeit. Und im Endeffekt endet es dann immer so, dass wir dann extra Termine vereinbaren, sich die Leute dann später nochmal melden und wir uns dann zu Einzelgesprächen treffen und gucken, was wir an der Situation verändern oder verbessern können.
Wonach suchst du deine Leute aus, die für dich in Frage kommen?
Naja, es richtet sich an geflüchtete Menschen, und auf die gehe ich zu. So, ne? Dadurch, dass ja auch das Teil der Runde sozusagen und Teil des Projekts ist die Anschlussunterkunft der Europastraße, ist da ja schon ein ganz großes Klientel, und da wird gemeinsam also das ist ein Kooperationsprojekt, wo die Kooperationspartner auch die Integrationsmanager der Stadt sind, und dann werden die Fälle gemeinsam bearbeitet und in Absprache bearbeitet, wie man Situationen verändern kann.
Wie funktioniert Kontaktaufnahme bei dir?
Mittlerweile ganz gut. Ich mache ja den Job ja schon ein paar Jahre, und viele der Klienten kenne ich schon aus der Beratungszeit im Asylzentrum oder, wie du weißt, aus diesen gruppenpädagogischen Projekten wie dem Bolz am Bach und Fußball. Da ist ja schon irgendwie eine Klientel, wo Kontakt vorher war. Und bei manchen sind es dann halt längere Gespräche, um zu erklären, wer ich bin und was ich mache und dass ich eine unabhängige, wertneutrale Beratung anbieten kann, wenn sie denn möchten. Aber Kerninhalt von Straßensozialarbeit ist ja doch dann immer anonym, freiwillig, unabhängig, und das beachte ich.
Und ja, niederschwellig halt auch. Ja, man muss nirgendwo hingehen, sondern du kommst.
Genau. Ja, ich gehe hin, um es dann auch ein bisschen zu erleichtern, um alle möglichen Hürden irgendwie auszugleichen, damit ein Prozess, eine Bleibeperspektive, gesundheitliche Sachen einfach abgewickelt werden und nicht irgendwie verloren gehen in der komplizierten Bürokratie.
So. Was kriegst du da alles mit über Hintergründe und so? Wie unterscheidet sich das vielleicht auch nochmal zu dem, was du vorher gemacht hast?
Ne? Es ist halt so ein bisschen... Wie soll ich es denn ausdrücken? Es geht inhaltlich wirklich vornehmlich um die Bleibeperspektive. Ich gucke mir die Asylsachen an, gucke, ob die Papiere irgendwie aktuell sind oder was man noch machen kann. Ich gucke aber genauso, ob da irgendwelche Sachen sind, die bei der Gesundheit eine Rolle spielen, und stehe so im Austausch mit den falls vorhandenen Anwälten oder Ärzten. Genauso sind es aber Sachen, die mit... vielleicht Arbeitsmarkt zu tun haben oder vielleicht mit Antidiskriminierung zu tun haben. Und da ist es einfach ein großes Netzwerk, das im Projekt auch erwähnt ist, wo ich dann auch vermitteln kann. Also ich nicht nur mit den Kolleginnen im Asylzentrum, sondern auch mit Kiosk zum Beispiel oder mit ADIS sind da regelmäßige Austausche und Vermittlungen sozusagen.
Wie lange läuft PAST jetzt schon? Ein halbes Jahr knapp?
PAST läuft seit Dezember 2019. Es läuft das ist ein von der Stadt gefördertes Projekt, und es ist auf 12 Monate begrenzt.
Wie war der Start? Wie war quasi der Ursprungsgedanke?
Naja, der Ursprungsgedanke rührte so ein bisschen aus der, wie soll ich ausdrücken, städtischen Politik um 2018. Da gab es so diese vermeintlichen Listen von Auffälligen oder wie das alles hieß, viele Gespräche, auch öffentliche Debatten und da gab es im April 2019 gab es dann so einen Austausch im Rathaus mit den Bürgermeistern und da war so der Wunsch von Frau Harsch damals, dass sie sagt, ja nicht nur irgendwie beschweren und nicht nur irgendwie Konter geben der Stadt, sondern auch mit konstruktiven Ideen ankommen und so ist die Idee geboren worden. Und dann haben wir uns an die Antragstellung gemacht und haben gemeint, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, noch eine Stufe niederschwelliger zu gehen. So, weil das Asylzentrum ist ja schon ganz groß, auf den Fahnen steht ja schon Niederschwelligkeit, aber da nochmal das Ganze eben abzufangen und auf die Leute zugehen und zu gucken, wie man vielleicht deeskalierend und konstruktiv viele Sachen abarbeiten könnte.
Und was ist so dein Zwischenfazit?
Mega. Also ich bin zum einen sehr stolz, dass das angenommen wurde und gefördert wird. Ich bin vom Inhalt auch begeistert, weil es wirklich so um die taffen, komplizierten Sachen geht. Und es ist ein ungemeiner Zuspruch. Also dafür, dass das ja nur eine Teilzeitstelle ist und ein Teilzeitprojekt, ist der Klientenstamm mittlerweile so bei 60. Und das sind nicht Leute, die so Einzelgespräche über das Allgemeine haben, sondern die dann tatsächlich irgendwie in der Begleitung und Vermittlung sind und da regelmäßiger Austausch ist. Und ich habe auch schon das Gefühl, es wird immer mehr. Also ich kann mich so ein bisschen vor Arbeit nicht retten, was auch gut ist.
Ja, aber wie kriegst du das alles unter?
Ach, weiß nicht. Ich bin belastbar, sagen wir es mal so. Ich sehe da einen sehr, sehr hohen Wert in dieser Arbeit und es ist eine Motivation. Der Preis ist eine zusätzliche Motivation. Man muss organisieren können und man muss irgendwie ein flexibles Management haben können. Man braucht genauso familiäre Netzwerke. Also wenn jetzt meine Mutter nicht da wäre, die Töchter behüten und bespaßen könnte, könnte ich es natürlich nicht machen. So, ne, das ist alles immer so sehr auf spitz auf Knopf. Und aber es funktioniert noch. Und noch ist die Kraft dafür da.
Ich kann mir vorstellen, du kriegst ja Einblicke auch in Krisen und in schwierige Lebensentwürfe und Situationen. Das muss man ja auch, mit muss man auch umgehen können.
Auf jeden Fall, aber deshalb sind wir ja Profis. Teil der Fördermittel werden auch dafür eingesetzt, dass ich regelmäßige Supervisionen bekommen kann, um eben solche Probleme irgendwie ansprechen zu können und verarbeiten zu können. Aber... Ja, das wir machen das ja schon ein paar Jahre. So wir kommen damit eigentlich ganz gut klar. Man muss sich halt irgendwie so Strategien aufbauen können und irgendwie einarbeiten, wie man dann Sachen wirklich von sich lassen kann und nicht persönlich nehmen kann und abschalten kann.
Das Asylzentrum am Fuß der Neckarhalde neben dem Fahrradtunnel ist der Eingang für alle, die noch nie da waren. Da gibt es offene Angebote, auch gab es die ganze Zeit?
Naja, während wir so im April, Mai haben wir natürlich die gruppenpädagogischen Angebote runtergeschraubt und beziehungsweise einfach dicht gemacht. Wir haben uns dann auf die Beratung konzentriert, konnten uns aber nicht überwinden, komplett zuzumachen und die Leute in Kurzarbeit zu schicken oder sonst was, weil der Bedarf ja nach wie vor da ist. Briefe kamen trotzdem, Anträge mussten trotzdem gestellt werden und wir haben dann eine elaborierte Schleuse aufgebaut, haben dann halt Termine oder nur noch mit Termin kamen Leute rein, die mussten sie vorher ausmachen. Normalerweise ist es eine offene Beratung. Und so wurde das Wartezimmer zum Beispiel nach außen verlagert. Es gab eben diese Schleuse, wo dann einer der Praktikanten darauf geachtet hat, dass die Hände desinfiziert werden, dass der Mundschutz aufgesetzt worden ist. Die Kolleginnen hatten allen Mundschutz und man hat aus dem Wartezimmer Büros gemacht, so dass da nie mehr als zwei Menschen pro Raum drin sind. Und so konnten wir weiter beraten, auf jeden Fall.
Wie geht's weiter mit PAST? Halbes Jahr ist rum, halbes Jahr Förderung gibt's noch. Mhm. Reicht da ein Jahr?
Auf gar keinen Fall langt da ein Jahr. Also tatsächlich, um sich dann schweren Fakten zu widmen, muss da noch mehr da. Und der Bedarf nimmt immer mehr zu, habe ich das Gefühl, weil die Leute melden sich schon echt aus der Region, nicht nur aus der Stadt. Es ist ja nicht so, dass nur Städter sich in den öffentlichen Parks aufhalten, sondern die Leute halt auch aus dem Landkreis kommen. Wir sind daran, gerade einen Folgeantrag zu stellen und Ich bin positiv gestimmt, dass wir da was hinkriegen. Ich würde natürlich gern ein bisschen mehr Anteile haben wollen. Da müssen wir jetzt mal gucken. Aber es passt, es läuft.
Von einer halben Stelle würdest du aufstocken auch? Volle Stelle würdest du damit auch?
Nee, ich bin kein Mensch, der 100% arbeiten möchte. Ich brauche auch meine Auszeiten. Ja, einfach ein bisschen mehr.
Und die Resonanz oder die Signale sind positiv, dass es da weitergehen
aktuell
könnte?
Aktuell ja. Auch so die Suche nach Drittmitteln, da sind wir irgendwie alle zusammen dran und kontaktieren irgendwie das Staatsministerium hier in Baden-Württemberg und gucken, was vielleicht so möglich ist.
Wäre das nicht was, was man sowieso eher mit institutioneller Förderung belegen müsste als festen Posten statt?
Ja, da muss man dann im Detail schauen, weil der Vorteil natürlich irgendwie so freie Mittel zur Verfügung zu haben ist, dass man natürlich auch freier und unabhängiger beraten kann. Also wäre das jetzt zum Beispiel irgendwie, sagen wir mal, bei einer Sozialbehörde angedockt, gleich welcher, dann hat man ja schon Einschränkungen. Dann tut man sich schon schwerer bei Klagen, bei Widersprüchen, weil da ist das bürokratische System leider so, dass eine Verwaltung nicht gegen eine andere Verwaltung irgendwie agieren kann. Und da noch auf freien Füßen zu stehen, ist ja wichtig.
Aber die städtische Förderung hat euch doch da jetzt keine Einschränkungen gegeben,
oder? Die hat da jetzt keine Einschränkungen gegeben, nee, das stimmt.
Was sind sonst noch Themen, die dir gerade wichtig sind im Zusammenhang mit Asyl, Flucht, Vertreibung?
Ich würde mir tatsächlich einen ganz anderen Kontext wünschen. Das ist alles jetzt nur noch medial negativ behaftet und das läuft in die falsche Richtung. Aber das ist ein größeres Konstrukt, das ich jetzt hier mit Past nicht aufbrechen würde. Aber ich find's wirklich erschreckend, dass vor 5 Jahren Beatrix von Storch über den Schießbefehl an den Grenzen geredet hat und die jetzt an den Grenzen geschossen wird. Also es sind, glaube ich, schon 2 auf jeden Fall an der griechisch-türkischen Grenze gestorben. Und das war nicht die AfD, das war so der Mainstream, der sich da, also von der Leyen hat keinen Kommentar dazu abgegeben und sowas. Und auch was im Mittelmeer passiert. Und das finde ich schon echt dramatisch, weil es gibt ausreichend Berichte aus Libyen, wo die Leute, wenn sie zurückkommen, erschossen werden, wo sie versklavt werden. Und da die Augen zu verschließen und zu sagen, wir müssen die Festung Europa schützen, das ist keine Welt, in der ich meine Kinder großziehen möchte. So, das ist so ein großes Thema, das mich einfach erschreckt.
Was denkst du über die Aktion Sicherer Hafen, die jetzt auch Tübingen unterschrieben hat?
Ja, unbedingt wichtig. Muss halt mehr gehen und es muss halt auch, es muss auch zu Ergebnissen kommen. Es ist immer die Frage, was der Bundesinnenminister sich dann sonst für Ausreden findet. Man hat ja diese Bestrebungen auch in Berlin gesehen und in Thüringen gesehen, wo er dann jetzt schlussendlich gesagt hat, nee, wir machen das nicht. Ich würde mir von manchen Landesregierungen wünschen, dass sie mutiger sind, weil es gibt genügend juristische Gutachten, die sagen würde, man kann. Weil das ist, Moria ist kein Zustand. Gestern Nacht gab es schon wieder einen Brandanschlag in Moria. Und die Leute sind da seit 114 Tagen oder seit über 100 Tagen in Quarantäne. Das Wasser geht aus und das ist kein Zustand. Das ist menschenverachtend und das muss irgendwann mal ein Ende haben. Also wir können uns nicht immer irgendwie auf unsere westlichen Werte berufen und dann einfach die selber missachten. Man kann nicht Unrecht mit Unrecht bekämpfen oder so, wie auch immer. Humanitär muss da auf jeden Fall viel mehr gehen.